Good morning, Endoscopy.
Der Endo-Podcast mit Alexander Meining und Gästen.
Liebe Endoskopierende, liebe Hörerinnen und Hörer von Endoscopy Campus, Good Morning Endoscopy, der 14-tägig erscheinende Podcast. Das Thema, das wir heute haben in Folge 77, ist Neues zur Kolangioskopie. Und mein heutiger Gesprächsgast, den ich hierzu begrüßen darf, ist Christian Gerges, noch in Essen tätig. Wir werden gleich sagen, wie es weitergeht. Aber Christian, zunächst mal hallo, schön, dass du mitmachst.
Ja, hallo Alex, vielen Dank für die nette Einladung. Ich verfolge deinen Podcast ja jetzt schon, glaube ich, auch schon von Anfang an und freue mich, dass ich jetzt auch mal mitmachen kann aktiv.
Ja, ich sage nur, man muss nur lang genug hören, dann darf man auch irgendwann mitmachen.
Genau.
Christian, nee, aber wir haben natürlich ein spezielles Thema und wir wissen natürlich oder jeder weiß, dass du natürlich auch zu diesem Thema ein ganz berufener Gast bist. Wir reden über die Kolangioskopie und wir reden über die Neuigkeiten, die es zur Kolangioskopie gibt und du machst ja auch bei vielen Studien mit, sodass du hier sicherlich auch einiges auch sagen kannst zu unserem Thema. Bevor wir loslegen, Christian, ich habe schon gesagt, du bist momentan in Essen tätig. Vielleicht erzählst du nochmal für die, die dich nicht so gut kennen, wo warst du denn vorher tätig und wie geht's denn so weiter mit dir? Ich glaube, da gibt's ja so auch ein bisschen was zu erzählen für die ganz neugierigen Zuhörer unter uns.
Ja, das stimmt. Also ich war knapp 13 Jahre im EVK bei Professor Neuhaus tätig und bin im letzten Jahr, Anfang letzten Jahres, dann nach Essen gewechselt, hatte da dann die Möglichkeit oder die Chance als Chefarzt der Abteilung für interventionelle gastroenterologische Endoskopie hier die Endoskopie zu leiten und mit zu erweitern, sage ich mal. Und das habe ich jetzt ja fast zwei Jahre, ja, etwas mehr als anderthalb Jahre jetzt gemacht und Professor Frieling geht nächstes Jahr in Krefeld in Ruhestand und die Nachfolge dieser renommierten und großen Klinik stand an und das war dann für mich nochmal eine spannende Herausforderung, als ich dann angesprochen wurde, ob ich mir das nicht vorstellen könnte, vielleicht auch jetzt nicht nur eine Abteilung, sondern eine ganze Klinik zu leiten. Ja, und das habe ich dann gerne angenommen. Ja, und jetzt fange ich ab dem 2.1. tatsächlich im Helios Klinikum in Krefeld auch als Chefarzt der medizinischen Klinik 2 an.
Ja, toll. Also herzlichen Glückwunsch dann nochmal von meiner Seite hierzu.
Vielen Dank.
Ja. Man kann es ja auch nochmal ein bisschen nachhören. Also Thomas Frieling war ja in der Folge 72, als wir über Reizdarm und Endoskopie gesprochen haben, war ja Gast. Und er hat ja schon so ein bisschen angedeutet, so wer sein Nachfolger werden könnte. Und jetzt wissen wir es alle, es wird Christian Gerges sein.
Ja, genau. Das hat er getan. Und ich glaube, viele waren gespannt, wer es dann am Ende dann doch wird. Aber da war es schon so klar.
Sehr schön. Ja. Klasse. Also dann, wir sind gespannt, wie es mit dir weitergeht. Aber wir wissen natürlich, du wirst weiter den Schwerpunkt Endoskopie betreiben als Neuhaus-Düsseldorf-Schüler und sicherlich auch die Kolangioskopie, was ja unser heutiges Thema ist.
Ja.
Vielleicht, um so ein bisschen den Einstieg zu finden, Kolangioskopie, wann macht man es denn eigentlich? Was ist so die harte Indikation für dich, wo du wirklich sagst, da brauche ich jetzt ein Kolangioskop, da komme ich jetzt mit einem normalen Korb oder mit einer normalen Zange via einer ERCP nicht mehr weiter?
Also es gibt eigentlich zwei Hauptgebiete, wo ich die Chollangioskopie durchführe. Vielleicht muss man noch sagen, aber ich weiß nicht, ob du da noch einen extra Podcast machen möchtest, aber mein Thema ist ja auch noch die Pankreatikoskopie. Da haben wir in meiner Düsseldorfer Zeit ja ein bisschen Pionierarbeit geleistet, was die...
Packen wir alles zusammen.
Genau. Aber bei der Chollangioskopie sind es zwei Indikationen vor allen Dingen. Das sind einmal die Indeterminate Biliary Strictures, also die unklaren Gallengangsstenosen, um da eben im Prinzip eine Diagnostik zu machen und dann die komplizierten Steine. Das sind so die zwei Hauptindikationen, wo ich eine Cholangioskopie nutzen würde. Und dann gibt es noch so ganz viele kleinere Nebenindikationen. Also zum Beispiel auch, wenn ich bei komplexen Stenosen den Draht nicht in das Segment bekomme, in das ich rein muss. Auch dann nutze ich die Cholangioskopie ganz gerne. Und bei der Pankreatikoskopie sicherlich ein Hauptthema, die Pankreasgangsteine. Ich glaube, da haben wir ganz gute Daten geliefert, dass wir mit der Pankreatikoskopie vielen Patienten helfen können, die sonst in der Chirurgie direkt landen würden. Aber immer mehr nimmt auch zu die diagnostische Schallangioskopie, also sprich bei Hauptgang-IPMNs zum Beispiel, um zu gucken, wo sind denn diese villösen Strukturen? Sind die nur im Kopf? Sind die im ganzen Gang? Sind die vielleicht nur im Schwanz? Und das kann für den Patienten unter Umständen enorme Unterschiede bedeuten, denn ob ein Patient eine komplette Pankreatektomie bekommt oder nur einen Kopf oder nur eine Schwanzresektion, hat für ihn sicherlich in der Lebensqualität eine deutliche Auswirkung. Auch da spielt die Pankreatikoskopie eine große Rolle und ganz spannend. Ich hatte jetzt kürzlich in einem Meeting mit amerikanischen Gastroonkologen zu tun und die sagen, in Zukunft wird das immer wichtiger, um vielleicht auch ganz gezielte Therapien, Immuntherapien für Pankreaskarzinome durchzuführen anhand einer speziellen Biologie, die man dann pankreatoskopisch vielleicht aus dem Gang entnimmt. Also ich bin gespannt, aber ich glaube, das Thema wird sicherlich in Zukunft auch nochmal ganz intensiv beackert werden.
Gut, dann vielleicht fangen wir mal beim Einfacheren an. Therapie. Also wir machen Steine letztendlich, die wir halt über ein normales Körbchen oder über einen Ballon nicht rausbekommen. Hier machen wir dann eine Kohlangioskopie, weil wir hier einfach dann unter endoskopischer Sicht eine EHL machen, also eine elektrohydraulische Lithotripsie. Ne?
Genau.
Ich glaube, das ist sowohl im Pankreas als auch im Gallengang, glaube ich, relativ einleuchtend. Wann machen wir das? Du hattest das schon gesagt, wenn die Steine eben komplexer sind, wenn sie größer sind, wenn sie schwieriger in Anführungszeichen sind, also dass ich halt eben mit normalem Körbchen jetzt da nicht rüberkomme. Also dann würden wir das Kohlangioskop auspacken. Das sind ja teure Instrumente, muss man ja sagen. Es ist ja auch eine aufwendige Prozedur.
Das stimmt.
Also man muss sich das schon zweimal überlegen, ob man es wirklich macht. Aber da würdest du ganz klar sagen, komplexe Steine, die wir mit den normalen Instrumenten nicht rauskriegen, ganz klare Indikation für eine Kohlangioskopie / Pankreatikoskopie.
Genau, und dann kann man ja unterscheiden zwischen Initialbehandlung und vielleicht Zweitlinienbehandlung. Also wir haben in Düsseldorf und auch hier in Essen oft ja Patienten, die schon vorbehandelt sind. Und da haben wir eine ganz gute Arbeit publiziert, retrospektiv, wo wir gezeigt haben, dass bei therapierefraktären Gangsteinen wir mit der Chollangioskopie in 95% der Fälle eben auch eine erfolgreiche Lithotripsie durchführen können. Und dann gibt es natürlich die Initialtherapie. Also wenn wir jetzt sehen, das ist ein Tonnenkonkrement und das ist riesig, bevor ich den Patient da stundenlang quäle, kann ich das auch direkt machen. Und da ist eine ganz interessante Arbeit letztes Jahr in Clinical Gastroenterology and Hepatology erschienen. Und da hat man alle möglichen verschiedenen Therapieoptionen gegeneinander verglichen, also EPT mit Steinextraktion, Ballondilatation mit mechanischer Lithotripsie. Und das Interessante war, dass die Single-Operator-Schollangioskopie allen Methoden überlegen war, speziell für Steine über 15 mm. Also da muss man überlegen, ob man bei den großen Steinen sich nicht die Arbeit spart vorher und dann einfach direkt mit dem Chollangioskop dann reingeht.
Ja, glaube ich, ein ganz wichtiger Hinweis. Also, dass man dann schon auch frühzeitig dann sagen sollte, jetzt reicht's, jetzt machen wir dann das Cholangioskopische, im Zweifelsfall den Patienten dann auch in das Zentrum überweisen, das eben über diese Methode verfügt.
Ja, und vielleicht kann ich noch eine Sache ergänzen, und zwar jetzt haben wir natürlich durch die neuen Cholangioskope nochmal neue Therapiemöglichkeiten. Also wir haben jetzt die 2 mm Arbeitskanäle. Und
da wollte ich gleich auch nochmal drauf zu sprechen
dann warte kommen. Ich noch, dann machen wir das
Wenn
gleich,
du vielleicht noch ein bisschen wartest, wenn wir über die einzelnen Typen reden.
Ja.
Aber vielleicht reden wir jetzt nochmal über die diagnostische Kohlangioskopie, Pankreatikoskopie. Ich glaube, da ist es ja ein bisschen schwieriger letztendlich. Also klar, der Chirurg würde ganz gern sehen, wo fängt der Tumor an, wo hört der Tumor auf, wo fängt die Hauptgangs-IPMN an, wo hört sie auf. Trotzdem haben wir ja immer noch das Problem, dass wir letztendlich eine histologische Sicherung, trotzdem wir vor dem Tumor stehen, Gewebeproben nehmen, immer noch negatives Ergebnis haben, beziehungsweise inkonklusives Ergebnis haben. Was ist denn da das Problem letztendlich, dass man hier noch nicht so richtig weitergekommen ist.
Also das Tolle an der Cholangioskopie ist ja, dass wir zwei diagnostische Modalitäten mit einem Gerät letztlich haben. Ne? Also die, wir haben die Cholangiographie über die LCP, aber durch die Cholangioskopie haben wir einmal die visuelle Impression und wir haben einmal die histopathologische Begutachtung durch die Biopsien. Und bei der visuellen Impression, da gibt es auch eigentlich zwei große Arbeiten bislang, wo man festgestellt hat, naja, wenn man das verblindet, die Bilder verblindet mal verschiedenen Cholangioskopikern zeigt, dann haben wir eine hohe Inter-Observer-Varianz. Also das heißt, dann sind die Ergebnisse sehr, sehr unterschiedlich. Das schätzt jeder anders ein. Woran liegt das? Weil wir häufig bei den unklaren Galliengangsstenosen ein Cholangiozelluläres Karzinom als Ursache haben und die wachsen unter dem Epithel. Und deswegen ist das so schwierig, die, wenn man auf dem Epithel oder über dem Epithel ist, von einer Entzündung zu unterscheiden. Das ist unser großes Problem. Es gibt dann so ein paar Kriterien, wie zum Beispiel diese papillären Strukturen oder die Gefäße. Die sind tatsächlich sogar auch mit KI überprüft worden oder im Prinzip ist eine KI auf diese beiden Kriterien trainiert worden und da hat man in fast 100% der Fälle dann diese Signale erkennen können und dann ist eine dritte Arbeit aus den Staaten publiziert worden, die dann diese beiden KIs quasi kombiniert und dann gesagt hat, und wenn diese beiden da sind, dann könnte das maligne sein und da haben wir auch in über 90% eine richtige KI-Diagnose feststellen können. Also was die visuelle Impression angeht, da werden wir, glaube ich, durch die künstliche Intelligenz große Fortschritte machen. Entscheidend ist allerdings, dass diese Läsionen nicht vorbehandelt sind. Ne, wenn ich da einen Stent vorher drüber gelegt habe und so, dann ist das total schwierig.
Was ja meistens der Fall ist, sind wir doch mal ganz ehrlich.
Das stimmt. Die zweite Schiene wäre dann die Histopathologie und ja, es gibt ja diesen tollen Spruch, der immer kommt, Tissue ist the issue, ne?
Ja, ja.
Und das ist schon wichtig und da sind wir ehrlich gesagt auch ziemlich schlecht. Wir haben ja in Düsseldorf die bislang, glaube ich, einzige prospektive randomisierte Studie gemacht, wo wir verglichen haben, Spyglass-gesteuerte Biopsie mit Bürstenzytologie als Standard-ERCP-Verfahren und selbst da sind wir nur so bei 65-67% Erfolgsrate, was die Cholangioskopie angeht, rausgekommen. Also nicht so wirklich toll, aber immer noch besser als die Standardverfahren. Und jetzt tut sich ein bisschen was. Durch den größere Arbeitskanäle können wir vielleicht größere Biopsien entnehmen. Ja. Da ist zu hoffen, dass wir vielleicht auch bessere Histopathologien bekommen. Das Problem ist nur, dass wir meistens nicht horizontal oder frontal auf den Tumor, sondern seitlich am Tumor sind. Und dann ist auch mit einer großen Zange oft schwierig, Biopsien zu bekommen. Und da gibt es jetzt eine Neuigkeit, und zwar die Kryobiopsie. Und die ist bereits in der Pulmologie das standardbioptische Verfahren.
Ja.
Und wir haben jetzt mit einigen anderen Zentren als erste diese Kryobiopsie perkutan auch für Galliengangsstenosen getestet.
Ja.
Und die Ergebnisse werden wir wahrscheinlich auch bei den nächsten Kongressen vorstellen, die Abstracts einreichen und hoffentlich im nächsten Jahr publizieren. Und es sieht, ich kann so viel schon mal verraten, die Biopsien sind deutlich größer und von besserer Qualität als durch die normalen Zangenbiopsien, die ja oft auch Artefakte produzieren für einen Pathologen. Dann ist schwierig zu erkennen, ist das Artefakt oder ist das Malignität? Und da werden wir durch die Kryobiopsie, glaube ich, einen Paradigmenwechsel erreichen. Also ich würde sogar so weit gehen zu sagen, ich glaube, dass das auch in der Gastroenterologie wie in der Pulmologie die Zukunft der Biopsie bei unklaren Galliengangsstenosen sein wird.
Spannend. Vielleicht noch ein paar erklärende Worte, weil ich glaube, es weiß nicht jeder, was eine Kryobiopsie ist. Also letztendlich ist es mit mehr oder weniger einfach. Eine Sonde wird eingeführt über den Arbeitskanal und dann wird um diese Sonde herin ein Kältefeld erzeugt, sodass dann wie so ein Eisblock dann sich dann an dieser Sonde festpackt. Dann kommt aber ein großes Problem und deswegen bin ich so ein bisschen skeptisch, weil ich habe nämlich auch schon so meine Erfahrungen damit gemacht. Man muss das gesamte Endoskop dann wieder rausziehen.
Ja, das stimmt. Ja?
Und das ist natürlich schon nochmal ein Unterschied, wenn ich jetzt eine Bronchoskopie mache oder perkutan was, wenn der Weg vielleicht 30 Zentimeter ist, aber wenn ich das komplette Cholangioskop welches da 1,70 Meter oder sowas im Gallengang drin liegt, rausziehen muss.
Das stimmt.
Dann ist es vielleicht dann doch nochmal eine gewisse Limitation. Also nur so als das kleiner stimmt. Einwand meinerseits.
Ja, das ist absolut korrekt. Das stimmt. Gibt aber zwei Hoffnungsschimmer. Das eine ist die schwäbische Ingenieurskunst. Also ich bin der festen Überzeugung, dass Erbe da eine Lösung finden wird. Ich glaube, ich verrate nicht zu viel, dass da mit Hochdruck auch schon dran gearbeitet wird.
Klar, das Problem ist ja relativ nachvollziehbar für jeden. Ja.
Und der zweite Hoffnungsschimmer ist, da werden wir auch gleich noch drauf kommen, die vielen, vielen neuen Chollangioskope, die wir bekommen werden, die in Zukunft vielleicht auch in der Lage sein werden, die Kälte und die großen Biopsien auszuhalten, und dann wird das auch nicht so ein Problem. Also ich glaube, da, um es jetzt mal so wie die FDP da auszudrücken, ich habe da Vertrauen in die Zukunftstechnologien.
In die schwäbische und dann auch chinesische Ingenieurskunst.
Genau.
Also das heißt, das Konzept wird dann so sein, dass letztendlich, da müssen wir vielleicht auch noch drüber reden, jetzt über die unterschiedlichen Geräte, die sie auf den Markt kommen. Also das heißt, der Arbeitskanal wird größer sein, weil wir einfach einen Fortschritt haben, was die Chip-Technologie hat, und weil wir einfach immer weniger Zugeständnisse machen müssen für den Bildleiter, für die Optik, und immer mehr uns auf den Arbeitskanal fokussieren können.
Ja.
Und das Konzept wäre dann, so wie ich dich richtig verstanden habe, dass ich einen Arbeitskanal habe, der so groß ist, dass ich das Endoskop also mehr oder weniger im Gallengang lassen kann, das Cholangioskop, und ziehe dann mehr oder weniger wie eine Zange dann doch wieder durch den Arbeitskanal des Cholangioskops meine Kryobiopsie durch.
Ja. Genau.
Spannend. Ja. Also wir sind gespannt, was sich da tut. Lass uns vielleicht jetzt noch ein bisschen auch über die Cholangioskope reden, weil es ist ja auch für den einen oder anderen, der jetzt diesen Podcast hört, jetzt auch ein bisschen schwierig, sich zu entscheiden, wenn er es denn machen möchte, was denn so jetzt eigentlich das Beste, Schlechteste, Günstigste ist. Ist ja ganz schwierig. Also wenn man jetzt auf den Kongress geht, früher war es nur ein System, jetzt sind es 3, 4 Systeme, hauptsächlich aus China, die da so kommen. Hast du Erfahrung mit unterschiedlichen Systemen und siehst du irgendwelche Vor- oder Nachteile der jeweiligen Systeme? Du brauchst jetzt nicht die Firmen jeweils nennen, sondern einfach nur sagen, was es für Unterschiede gibt.
Ne? Ja, also genau, ich habe, glaube ich, von eigentlich fast allen Firmen, die so da in dem Gebiet weit forschen, mal so die Prototypen oder die Endoskope mal zumindest in der Hand haben und ausprobieren können. Was erstaunlich ist, ist erstmal, dass eigentlich fast alle diesen großen Arbeitskanal mit 2 Millimeter jetzt darstellen können. Und dann gibt es so ein paar Herausforderungen, vor allen Dingen, was die Manövrabilität angeht. Also der 2 Millimeter Arbeitskanal hat meistens zur Folge, dass der Außendurchmesser des Chollangioskops zumindest minimal größer ist, als wir das jetzt gewohnt sind mit diesen 11.5 French von Boston Scientific. Und dann geht nämlich schon die erste Entscheidung los, bevor ich Chollangioskopiere. Welches Chollangioskop nehme ich eigentlich? Dickere mit dem größeren Arbeitskanal? Dann habe ich aber das Problem, dass ich vielleicht über die Stenose am Hilus nicht drüberkomme. Größere Biopsien kriege, oder, und das ist der zweite Trend, dünneres Gerät bei weiterhin 1,2 Millimeter Arbeitskanal, nehme ich dann lieber das, dann habe ich einen dünneren Außendurchmesser als jetzigen 11,5 French, aber kann dann wieder nur die dünne Biopsiezange vielleicht benutzen. Und da muss man dann wirklich, da kommt es wirklich darauf an, dass man sich vorher eben Gedanken macht, bevor man die Untersuchung startet, was möchte ich bei dem Patienten eigentlich erreichen? Geht es mir um Kanälierung? Geht es mir um Biopsieentnahme? Geht es mir um Steintherapie? Und bei der Steintherapie, da hat dieser 2 Millimeter Arbeitskanal einen deutlichen Vorteil. Und das evaluieren wir jetzt gerade in der sogenannten Crack-Stone-Studie. Also Alex, wenn du Lust hast, würde ich mich freuen, wenn ihr auch noch mitmachen wollt. Wir evaluieren eben die 1,5 Millimeter EHL-Sonde, die ja jetzt durch den 2 Millimeter Arbeitskanal zum ersten Mal auch richtig durchpasst. Und ich glaube, vielleicht ältere Anwender, die mit pädiatrischen Endoskopen noch Chollangioskopiert haben, haben da schon Erfahrung gemacht. Aber so eine systematische Untersuchung gibt es noch nicht dazu. Und wir haben jetzt mit mehreren Zentren in Deutschland, und ich glaube, Leuven hat eingereicht und Brüssel, Arnaud-Lemaire haben auch eingereicht bei der Ethikkommission. Die wollen auch mitmachen, und dann werden wir mal evaluieren, wie gut diese 1,5 mm EHL-Sonde im Vergleich zu den 1 mm Sonden ist, die jetzt standardmäßig benutzt werden.
Ja.
Und ich kann nur sagen, ich hatte jetzt einen Merizzi-Fall hier und ich war absolut fasziniert, wie schnell dieser dicke Stein einfach pulverisiert worden ist durch diese dicke Sonde. Aber du hast bestimmt schon aus der Vergangenheit schon viele Erfahrungen damit gehabt, oder?
Naja, sie sind halt auch stabiler. Also sie halten halt auch länger letztendlich und ist natürlich dann auch irgendwie auch kosteneffektiver und geht auch schneller, was du sagst. Aber vielleicht, wir sind zwar schon langsam am Ende, aber lass uns trotzdem nochmal einen Blick zurückwerfen. Du hast es ja schon gesagt, die Älteren werden sich noch dran erinnern. Eigentlich diese ganzen dickeren Arbeitskanäle, Superoptik, einschließlich NBI, was auch mal Kriterien waren für kolangiozelluläre Karzinomdiagnostik, davon ist man wieder komplett weg. Also, dass man jetzt mehr oder weniger das dünne transnasale Endoskop nimmt, sich mit dem Ballon da hochangelt. Oder es gab ja, ich glaube, ihr habt es ja auch damals in Düsseldorf gehabt, diesen Prototypen mit dem Double Bending, also doppelt abwinkelbare Sektion. Das ist wieder weg. Was ist denn dafür der Grund?
Ja, also wer das Depox-Gerät mal gesehen hat, ich habe da ein paar Untersuchungen mal mitmachen dürfen.
Ja.
Das ist, obwohl das Doppelbending ist, es war ein unfassbarer Krampf, damit in die Papille zu kommen. Also das war wirklich ein Pain in the Punkt, Punkt, Punkt. Also das war auch ein dickes Gerät, also man musste eigentlich schon eine weite Papillotomie machen, das heißt, man ist sowieso erstmal mit dem ERCP-Gerät voran, papillotomiert, Ballonsphinkteroplastiert und dann erst da rein, also das war nicht so praktikabel, die Stabilität im Gang war nicht gut und man muss letztlich sagen, das war relativ stabil, aber die ganzen Mehrfach-Endoskope, die sind alle eigentlich nach kurzer Zeit dann doch in der Reparaturwerkstatt gelandet und mussten dann teuer repariert werden. Und ich glaube, das ist letztlich auch mit der Hauptgrund, warum sich das nie so richtig durchgesetzt hat.
Ja, ja.
Ich kann mich erinnern, als ich meine erste Mother-Baby-Kolangioskopie machen durfte, da war ich noch Altassistent und habe mich hinter den Oberarzt gestellt und der sagte mir nur warnd, Herr Gerges, Sie haben jetzt das teuerste Gerät dieser Abteilung. Passen Sie bloß auf, was Sie tun.
Danke für das Vertrauen in meine Person.
Also das hat sich einfach nicht rentiert. Also deswegen da sind die einmal, also das ist einer der wenigen Bereiche, wo ich sage, einmal Endoskope haben hier sicherlich ihren Stellenwert, weil das mit den Mehrfachendoskopen einfach in der Vergangenheit nicht geklappt hat. Die sind alle kaputt gegangen.
Es funktioniert nicht. Also das heißt, wir bleiben dann bei den einmal Wegwerfendoskopen. Ganz zum Schluss noch ein kurzes Statement. So richtig gutes Gefühl hat man ja nicht dabei, wenn wir es jetzt auch öfters machen, wenn wir es häufiger anwenden. Die Dinger landen alle im Müll und es ist eine hochwertige Optik drin und es sind natürlich auch wertvolle Rohstoffe drin. Ausweg in Sicht? Fragezeichen.
Also ich sehe das genauso wie du. Ich bin da auch sehr skeptisch, was einmal Endoskope insgesamt angeht. Ich weiß, dass zwei große Firmen sehr stark daran arbeiten, die Materialien wieder zu recyceln. Die dürfen dann zwar nicht wieder als Medizinprodukte eingesetzt werden, aber in der, sage ich, normalen Wirtschaftskreislauf wieder eingeführt werden. Und ob das so stimmt, du bist ja ein Vorreiter, was die Forschung in dem Bereich angeht, aber die Firmen behaupten immer, wenn man Produktion und Aufbereitung und so weiter alles zusammennimmt, dann sind die recycelbaren einmal Endoskope gar nicht so viel schlechter als die. Da kannst du aber vielleicht mehr zu sagen.
Naja, das mag sein, wenn sie denn tatsächlich recycelbar sind. Ja. Mhm. Das ist das eine. Ich glaube, man muss sie ja doch irgendwie zerlegen können, dass man die Wertstoffe auch trennt im weitesten Sinne. Mhm. Also da ist schon noch einiges zu tun. Und man kann sich natürlich auch überlegen, dass man einfach auch für die Herstellung dieser Endoskope Rohstoffe benutzt, die jetzt vielleicht nicht unbedingt Öl darstellen, sondern irgendwie nachwachsend aus Maisstärke. Mhm. Also was es alles gibt. Da gibt es, glaube ich, schon Konzepte, aber so weit sind wir noch nicht. Aber Christian, wir sind am Ende unseres Podcasts.
So schnell geht das dann.
So schnell geht's. Und ich glaube, wir verfolgen das Ganze nochmal mit großer Spannung. Es ist sicherlich auch was, was uns Endoskopiker geholfen hat, hier nochmal eine neue Dimension uns auch irgendwie zu erschlüsseln und dort durch sicherlich auch effektiver nicht nur zu therapieren, sondern auch zu diagnostizieren zu können, wie es du dargestellt hast. Ich bin gespannt, wie es mit dir weitergeht. Ich meine, wir wissen, wie es weitergeht, aber ich hoffe, du wirst dich dort sehr wohlfühlen. Ich hoffe auch, dass du alle Studien und Projekte, die du jetzt gerade so nebenbei aufgezählt hast, dort auch weiterführen kannst. Und herzlichen Dank, dass du mit dabei warst.
Ja, vielen Dank für die Einladung. Und ja, wir bleiben einfach in Kontakt und sprechen dann im nächsten Podcast irgendwann wieder.
So machen wir es. Und apropos nächster Podcast, in 14 Tagen der nächste, die Folge 78. Mein Gast wird dann auch ein guter Freund und Bekannter von dir sein, nämlich Thorsten Beiner.
Ah, schön.
Und wir sprechen über Verschlusstechniken, das kann ich jetzt schon ankündigen. Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, ich hoffe, es hat Ihnen Spaß gemacht. Sie haben schon gehört, was Sie in den nächsten 4 Tage erwartet. Bleiben Sie uns treu wie immer. Hören Sie auch die alten Folgen nochmal an. Ich darf mich bei Ihnen bedanken. Auf Wiederhören, Ihr Alexander Meining.
Wollen Sie mehr zu den angesprochenen Themen lesen? Besuchen Sie unsere Webseite www.endoscopy-campus.com und folgen Sie uns auf LinkedIn, Instagram, Facebook und Twitter. Für Fragen und Anregungen zum Podcast senden Sie uns eine E-Mail an podcast@endoscopy-campus.com. Außerdem freuen wir uns auf Ihre Kommentare zu unseren Beiträgen in den sozialen Medien. Diskutieren Sie mit uns. Ihre Themen sind uns wichtig.